Also ich bin Eberhard von FFM. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich fange an, dann kommt Helmut. Ganz kurz zu FFM vielleicht. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren, seit den 90er Jahren mit Migrationsbewegung. Und ich versuche gerade die Präsentation hier aufzurufen. Das gelingt mir noch nicht so ganz, aber vielleicht später dann. Okay, und wir beschäftigen uns mit Migrationsbewegungen. Wir beschäftigen uns mit der Verhinderung von Migrationsbewegungen, aber vor allen Dingen auch damit, warum Migrationen trotzdem stattfinden. Und das ist eigentlich das Thema, was uns am allermeisten interessiert. Und die Tagung heißt Politik der Katastrophen. Wir haben jetzt deswegen eine Gliederung gewählt, in der wir diesem Thema ein bisschen folgen und fragen, welche Katastrophen treffen die Menschen im Sahel, und werden dann fragen, wer sind diese Menschen, und dann werden wir etwas zur Konstruktion eines Feindbilds sagen, das allen gelegen kommt, der Konstruktion des dschihadistischen Terrorismus. Und am Schluss werden wir versuchen, unsere Ausführungen zusammenzufassen und dann natürlich auf die Fragen einzugehen. Und die Zusammenfassung, vielleicht kann man jetzt schon vorwegnehmen, wird enthalten, wie ist dieses gewaltige, furchtbare Szenario, was sich im Sahel abspielt, vielleicht zu lösen. Wir sind natürlich nicht die, die es lösen, aber offene Grenzen und Ende der internationalen militärischen Einmischung sind sicherlich zwei ganz wesentliche Punkte, um diese Situation zu verändern. Auf dem Bild ist zu sehen Gelb, Orange und Rot. Rot sind die No-Go-Areas, die von der französischen Regierung definiert worden sind, also Gebiete, in denen sich Europäerinnen und Französinnen zurzeit nicht aufhalten sollen, weil das unsichere Gebiete sind. Und was wir sehen, ist, das sind riesengroße Gebiete. Das ist fast das gesamte Gebiet Mali bis auf ganz kleine Ecken. Das ist Burkina Faso, das ist Niger. Und wir wollen versuchen, etwas darüber zu berichten, was sich hinter diesen oder was sich in diesen roten Zonen abspielt, aus denen es zurzeit allerdings sehr wenig Berichte gibt, weil natürlich auch Journalistinnen dort nicht eingeladen sind, hinzufahren. Wenn wir von den Katastrophen reden, erste Katastrophe Klima, das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen geläufig. Es ist nicht nur so, dass die Zeiten trockener werden, sondern und wärmer werden, sondern auch, dass das Wetter unregelmäßiger wird. Es kommt zu Überschwemmungen und zugleich zu ganz langen Trockenperioden. Der Rhythmus des Klimas hat sich verändert und im Resultat rückt die Wüste Sahara in der Region Sahel immer weiter nach Süden vor. Das ist aber nur ein Teil der Katastrophe, die die Menschen betrifft, weil vom Norden rückt die Wüste vor, vom Süden rückt die Landnahme vor. Vom Süden breitet sich eine kapitalisierte Landwirtschaft aus, ein Landgrabbing aus, es weiten sich extraktive Industrien aus, und insofern passt das ganz gut zu dem Thema des vorausgehenden Referats. Und diese ganze Katastrophe lässt sich so ein bisschen fassen unter dem Thema Katastrophe Modernisierung. Es wird Land freigemacht durch Enteignung, und die Enteignungen finden statt durch Vertreibung. Und diese Vertreibung finden statt in Kriegs- und Gewaltzonen. Und der andauernde Krieg, der sich dort abspielt, ist insofern funktional für die Entvölkerung dieser Regionen. Dies ist, glaube ich, ein wichtiges und noch wenig diskutiertes Thema. Es gibt ja die ACLED, das ist eine NGO, die Gewaltvorfälle weltweit dokumentiert, und sie sagt, dass in den letzten 2 Jahren nicht nur die Gewaltvorfälle in dieser gesamten Region des Sahel stattgefunden haben, sondern dass sich zunehmend die Gewalt auch gegen Zivilbevölkerungen richtet. Der erste Gedanke ist immer, das sind dschihadistische Terroristen, die die Bevölkerung dort eliminieren. In Wirklichkeit ist es ein bisschen differenzierter zu sehen und ein bisschen anders. Die Bevölkerung gerät in einen Zangengriff zwischen dschihadistischen Strukturen einerseits und der Gewaltsamkeit des Staates andererseits. Sie befindet sich ständig in Loyalitätsproblemen, erklärt sie sich für den Staat, wird sie von den Dschihadisten angegriffen und umgekehrt befindet sie sich in dschihadistischen Zonen, wird sie von den Soldaten massakriert. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente. Zunehmend gibt es ethnische Milizen, die ihrerseits die anderen Milizen, die anderen Bevölkerungen angreifen. Und so stehen manche Bevölkerungen in diesem dreifachen Zangengriff zwischen Dschihadistenstaat und ethnischen Milizen. Und das Resultat sind Vertreibungen. Und das Bodenrecht ist eben dort so gerichtet. Es gibt traditionelle Bodenrechte, aber nur für die Personen, die sich dort aufhalten. Und wer sich dort nicht aufhält, der verliert seine Rechte.
Also die Protagonisten sind des Geschehens in Mali, im Sahel, sind nicht das Militär, die Milizen, die NGOs. Das ist unser Kernpunkt. Das ist unser Ausgangspunkt. Die Protagonisten sind die jungen Leute. Das sind die jungen Leute, die sich seit 10, 20 Jahren aus den alten Hierarchien, aus den alten sozialen Hierarchien herausgelöst haben. Das sind die jungen Leute, die nicht mehr nach Westafrika allein migrieren, sondern vorher nach Libyen, in die Golfstaaten, die sich auf die weltweiten Kämpfe beziehen. Die Protagonisten sind die jungen Leute, die auf die Motorräder umgestiegen sind, die tausende Kilometer Mobilitätsfähigkeiten haben. In andere Länder bewegen die sich und setzen das fort, was die Nomaden dort immer gemacht haben, nämlich über die Grenzen hin und her zu ziehen, zu handeln, sich kennenzulernen, was auszuhacken. Und noch ein Wort, auch ein kritisches Wort an die eher staatsfixierte Linke. Sie sind leaderless, sie haben keine Anführer. Sie sind nicht staatsfixiert. Die unterscheiden sich enorm von der Jugend vor 60, 70 Jahren des Antikolonialismus. Die sind auch antikolonialistisch heute. Aber sie haben nicht einen nachholenden Staatsaufbau vor Augen. Sie beziehen sich stattdessen, und jetzt komme ich zum ersten Schlüsseldatum. Sie beziehen sich 2011 in ihren Unruhen, in ihren ersten großen Unruhen, auf die Arabellion und auf Occupy. Sie wurden von uns hier damals nicht wahrgenommen. Das waren auch sehr disparate Unruhen, Aufstände. Die haben sich nicht überall zusammengeschlossen. Das hat die Arabellion ja auch nicht geschafft. Das hat Occupy auch nicht geschafft. Aber es war ein Startmoment, das bisher nicht wieder aufgehört hat. Sie haben sich vereinnahmen lassen. Sie werden zum Teil von ethnischen Milizen für ein Jahr, zwei Jahre integriert, um sich gegenseitig abzumetzeln. Sie wurden von Dschihadisten instrumentalisiert, wo sie bestimmte Fähigkeiten gelernt haben, aber wo sie auch abmetzeln. Sie haben dabei auch Attacken auf Staat, der Staat ist dort das malische Militär gelernt und haben damit bestimmte Aufstände aus früheren Jahrzehnten fortgesetzt. Aber sie kommen meistens zurück in ihre sozialen Zusammenhänge. Ich sagte 2011. 2011 ist die EU-Strategie, die EU-Sicherheitsstrategie zusammengebrochen mit der Arabellion. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis sich die EU-Staaten berappelt haben. Aber es kam dann 2015, die Migration nach Europa. Das war nicht nur über die Balkanroute. Das war damals auch eine rasante Zunahme, trotzdem quantitativ wenig, eine rasante Zunahme über das zentrale Mittelmeer nach Italien. Bis die EU-Staaten dann zu einem neuen Ansatz gefunden haben, jetzt komme ich auf das zweite Schlüsseldatum, 2017 haben wir sowohl in Libyen wie auch in Mali ganz andere soziale und staatliche Verhältnisse als vorher. Um zu verstehen, was in Libyen, was in Mali passiert, sollten wir ganz kurz wechseln zu EUNAV vor Med, zum zentralen Mittelmeer, zum Aufbau der sogenannten libyschen Küstenwache, dem Umfunktionieren von libyschen Milizen zur libyschen Küstenwache. Das, was damals passiert ist, haben wir inzwischen verstanden, ist auch Gemeingut jetzt unter uns, die hier zuhören. Die Instrumentalisierung von Milizen für EU-Zwecke. Etwas Ähnliches ist in Mali passiert. EU-Mali und die G5 Sahel Joint Venture, Joint Force, die du genannt hast, ist vorher Eberhard, sind Versuche, etwas Ähnliches in Gang zu setzen, nämlich ein Grenzregime zu installieren rund um Mali, vor allem zum Dreiländereck hin zwischen Mali, Niger und Burkina Faso, mit einer Aufstandsbekämpfung durch die französischen Truppen. Dieses Zusammenführen von Aufstandsbekämpfung und Errichten eines neuen Grenzregimes datiert vom Ursprung her auf das Jahr 2017. Und wie gesagt, Libyen, Aufbau der sogenannten libyschen Küstenwache, das sollten wir im Kopf haben. Vorher gab es in Mali, wie auch sonst im Sahel, Dutzende unterschiedliche grenzbezogene Einheiten. Die einen haben Zoll gemacht, die anderen haben mal Leute kontrolliert, die anderen haben geguckt, was passiert. Also ganz unterschiedliche Einheiten. Keine einzige dieser Einheiten hatte zur Aufgabe, Migrationen aufzuhalten. Seit 2017 läuft ein Ausbildungsprogramm, um alle diese Einheiten zusammenzufassen, zu bezahlen dafür, dass sie die Migrationswege versperren. Das ist nicht gelungen. Und damit komme ich zum Schluss. Die militärische Aufstandsbekämpfung, auf die Eberhard jetzt auch noch eingehen wird, und der Aufbau eines Grenzregimes nach EU-Vorgaben ist ziemlich gescheitert. Je mehr investiert wurde, desto mehr gab es gegenteilige Effekte. Die Migration hat sich verlagert auf unsichtbare Wege. Die lineare Grenzabschottung hat nicht funktioniert. Was zurzeit passiert dort ist, dass große Festungen an den Grenzen aufgebaut werden, wo von malischem Militär bis zu Grenztruppen, bis zu MINUSMA alle Unterschlupf finden und von da, wie im Mittelalter, versucht wird, ein bisschen das Territorium zu kontrollieren. Aber eine tatsächliche Migrationskontrolle, so wie es geplant war, findet nicht statt. Abschließend vielleicht noch, die Jugendlichen, die vorher, wie gesagt, nicht nur nach Westafrika, sondern bis nach Libyen und bis in die Golfstaaten migriert sind, sehen sich zunehmend den Schwierigkeiten der unsichtbaren Migrationswege ausgesetzt. Sie sehen sich in die Zange genommen durch die Landnahme, die vorher beschrieben wurde, und das treibt den Krieg dort an. Also es entstehen, je mehr Militär geschickt wird, je mehr finanziert wird dort in die Abschottung, desto mehr Gewalt entsteht.
Ja, ich mache an diesem Punkt mal weiter. Die Karte, die wir jetzt hier sehen, ist ja die Karte der MINUSMA-Standorte. Und ich glaube, das ist bei aller Fülle der verschiedenen Militärteile, die man dort sieht, wichtig eben zu sagen, es sind einige festungsähnliche Standteile, Lager, Militärlager und Festungen, die in den Hauptstädten und an einigen Orten verteilt sind. Und ansonsten ist das Land eine große Zone von Irregularitäten in jeder Hinsicht. Und das Militär, das zurzeit ja teilweise im Lockdown war, insbesondere die Truppen von Barkhane, also diese französischen Truppen, fahren durch das Land, ohne es in irgendeiner Weise durchdringen zu können. Und ein Analyst beschreibt die Lage so, ich zitiere, du weißt, dass die Leute aus einem bestimmten Gebiet dich angegriffen haben. Du weißt, dass sie sich in diesem Gebiet aufhalten. Aber wenn du da reingehst und den Kampf suchst, findest du nur Zivilisten. Das ist etwas, was unsere Generation so ein bisschen an den Vietcong erinnert und an Zeiten, wo einfach alle Menschen, die dort wohnen, entweder Terroristen oder Einwohner, jedenfalls unbestimmter Natur sind. Es wird in ganz vielen Studien betrieben, dass es große Regionen gibt, in der sich tatsächlich islamistische Strukturen gebildet haben, die aber von der Bevölkerung benutzt werden und die einen Teil des fehlenden Staates ersetzen, indem sie Infrastrukturen bilden. Und dann kommt das Militär und macht eine Straßensperre und es stellen sich Loyalitätsfragen und dann kommt es zu Massakern. Und das ist im Moment die Situation dort, dass es keine formalisierten Verhältnisse gibt. Es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass Jugendliche aus den Dörfern, weil sie nicht mehr über die Grenzen migrieren können oder nur unter großem Risiko, sich stattdessen, wenn sie in das entsprechende Alter kommen, wo sie Erfahrungen sammeln, dann solchen Gruppen oder Milizen temporär und zeitweilig anschließen und damit eben, wie Helmut es erzählt hat, die Dynamik ganz wesentlich mitbestimmen. Ein Beispiel, das jeder von uns sagt, wenn wir Boko Haram hören, dann sagen wir, das ist die Terrortruppe par excellence in Nordnigeria und sie entführen Frauen und Schülerinnen und so weiter. Vor 18 Jahren hat das angefangen mit einem Prediger, der gegen die Armut und die Polizeigewalt gepredigt hat und der gegen Korruption und schlechte Staatsführung gepredigt hat, so wie Dicko jetzt in Bamako, und dem sehr, sehr viele Jugendliche aus der Region zugelaufen sind. Und dann hat das Militär Schläge gegen Boko Haram durchgeführt und schließlich nach gar nicht so langer Zeit war das dann die Terrortruppe par excellence. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, dass dieser sogenannte Dschihadismus auch konstruiert wird als Legitimation für das Vorgehen des Staates. Die Staaten im Sahel sind interessiert am Kampf gegen den Terrorismus. Das ist für sie eine wichtige Legitimationsquelle und eine wichtige Einnahmequelle, die etwa 2/3 des Staatshaushalts betrifft. Und deswegen gibt es dieses sehr treffende Wort von der Counter-Terrorism Governance, was für diese Staaten zutrifft. Die Staatsräson funktioniert aber nur im Verbund mit ausländischer Militärpräsenz. Und die Staaten sind interessiert an Modernisierung und Einnahmen, die Europäer sind interessiert an geschlossenen Grenzen, die USA am Kampf gegen den Terror. Und daraus resultiert ein Interessenkonglomerat und ein Interessenbündnis, das diesen Krieg gegen die Bevölkerung unterhält. Ich will nur ein Beispiel noch aus Burkina Faso sagen. Dort sind ja zurzeit Wahlen, die in einem großen mit einem großen Fragezeichen stehen, weil Burkina Faso eben so sehr viele rote Zonen in allen grenznahen Gebieten hat, wie alle anderen Staaten auch. Als dort 2013 der Kampf gegen den Terrorismus begann, gab es dort keine gemeldeten terroristischen Vorfälle. Es gab sie nicht. Dann sind die Green Berets hingegangen, um zu kämpfen. Gemeinsam mit Einheiten des Burkinabe-Militärs haben sie ihre ersten Kämpfe durchgeführt und praktisch die Gegner gezüchtet, die sie dann hinterher als Legitimation ihrer Kämpfe benutzt haben. Vielleicht ist es etwas überspitzt zu sagen, dass der dschihadistische Terrorismus durch die Counterinsurgency Governance und durch die internationalen Interventionen überhaupt erst zum Leben erweckt worden ist, bevor er militärisch bekämpft werden konnte. Wir wissen, das ist nicht einfach, einem solchen Gedanken zu folgen, aber es mehren sich die Hinweise, dass MINUSMA und die europäischen Mächte im Sahel nicht die Guten sind, die die Bevölkerung schützen, sondern ein Teil des Faktorenbündnisses, das diesen Krieg unterhält. Helmut, und dann hatten wir gedacht, wir fassen das nochmal zusammen.
Naja, eine Zusammenfassung müsste auch was Neues bringen. Das Neue wäre tatsächlich, sich auszumalen, wie ist es, wenn das Militär abzieht. Im Augenblick, um das nochmal ganz klar zu sagen, im Augenblick, seit Jahren ist es so, je mehr Militär dorthin geschickt wird, je mehr das malische Militär auch auf, und das Sahel-Militär aufgerüstet wird, desto schwächer werden dort die Staaten, desto abhängiger werden die Staaten dort von der EU und von den USA. Das muss man sich vor Augen halten, darüber muss man nachdenken. Je mehr dorthin gesteckt, das wird in neuen Aufsätzen bezeichnet als Fragilitätsdilemma. Je mehr Macht hingeschickt wird, desto ohnmächtiger werden sie dort. Also auch die Machtstrukturen dort werden dort umso ohnmächtiger. Eine Exit-Strategie können Sie sich nicht vorstellen, gibt es nicht. Die Staaten, die in der EU und in den USA, können sich das ist jenseits der Programme und auch der Vorstellung, wie sie mit dem Sahel umgehen wollen. Die Grenzen zu öffnen, können Sie sich ebenfalls nicht vorstellen. Aber je mehr Sie versuchen, Grenzfestungen dort aufzubauen, desto mehr werden Sie die Menschen auf unsichtbare Wege treiben und desto weniger können Sie sie aufhalten. Aber desto wütender werden die Menschen. Desto mehr wird auch die Gewalt angeheizt. Desto mehr Gewalträume entstehen. Von daher ist die Antwort überhaupt nicht utopisch, überhaupt nicht absurd, wie manchmal getan wird. Abzug der Militärs, Öffnung der Grenzen, ist das Naheliegende, ist der Status quo ante, das, was es dort in der Region früher durchaus in Ansätzen immer wieder gegeben hat. Worauf sich jetzt die Entwicklung zuspitzt, ist, dass die Gewalt dort zunimmt. Das wird nicht gut gehen. Da wird es keine Lösung geben. Von daher wird es, denke ich, das Wichtigste sein, hier Abzug der Militärs, Öffnung der Grenzen, diese verschiedenen sozialen Mini-Bewegungen, oder größeren Bewegungen, die wir in Deutschland haben, die wir in Frankreich haben, die wir in Italien haben, so weit wie möglich auch zusammenzuführen im Protest, in Forderungen. Und deutlich zu machen, dass es sich nicht um abwegige, extremistische Forderungen, sondern um die einfachsten Forderungen, um das Naheliegende handelt. Wir müssten die Aufstände der Jugendlichen dort zur Kenntnis nehmen und sie in Verbindung bringen mit dem, was auch in Südeuropa sich vor Jahren Bahn gebrochen hat, mit einem veränderten Wunsch nach einer veränderten Welt, mit den sozialen Forderungen des Überlebens, des würdigen Überlebens.